Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen umstellen, nicht wahr? Ich weiß nicht, warum es zwei Mikrofone braucht. Ich habe nur einen Mund. Ja, es kann nur schönste Musik daraus entstehen, wenn wir unserem Herrn uns den Platz an der Orgel räumen, wenn er spielen darf in unserem Leben. Gestern Abend entstand hinterher noch die Frage im engeren Kreis, anschließend an Römer 8, Vers 28, alles dient zum Besten oder zum Guten denen, die Gott lieben. Dann stand die Frage, ist es wirklich Gott, der auch alles in unserem Leben tut? Das heißt, wenn ich handle oder sündig bin, wenn ich sündige, ist das ein Handeln Gottes, das mir zum Besten dient? Nun, das wäre über den Text eigentlich hinausgegangen. Das ist eine Frage, die es sich lohnt zu stellen. Aber in diesem Text, in Römer 8, geht es nicht um etwas, das ich tue, sondern um etwas, das andere tun oder Gott persönlich tut, wenn er fügt. Er führt durch Menschen, aber er kann auch selbst unsere Umstände fügen oder er kann auch seine Engel gebrauchen. Anschließend an Vers 28 bis zum Ende des Kapitels spricht der Apostel von Umständen des Lebens. Wir selbst sind verantwortlich nach der Heiligen Schrift für das, was wir tun. Dafür hält selbst Gott uns verantwortlich. Aber er lenkt unsere Umstände und das, was auf uns zukommt, das hat er in der Hand. Und für mich ist das sein Wille, obwohl es auch Böses sein kann. Aber Gott hat die Art, die Möglichkeit, in vollkommen heiliger und gerechter Weise auch das Böse zu gebrauchen, um mir zu helfen, ihm näher zu kommen. Nun gibt es in den Versammlungen immer wieder solche, die gerne sich Notizen machen. Und für solche möchte ich jetzt wiederholen, was wir gestern Abend bestritten haben an Text. Es geht in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 1 bis Kapitel 5, Vers 8 um das Thema Mut inmitten von Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, die sich in unserer Nachfolge und in unserem Dienst für Jesus, die da aufkommen können. Und der Apostel scheint hier aufzulisten, aufzuzählen, das Verschiedene, das ihm Mut macht, wenn Schwierigkeiten auf ihn zukommen. Das Erste ist die Erinnerung an die herrliche Botschaft, die er eben in Kapitel 3 besprochen hat. Deswegen, wenn wir diesen Dienst haben, wenn wir Jesu Zeugen sind und dieses herrliche Zeugnis vertreten dürfen, dann brauchen wir nicht den Mut zu verlieren. Das Zweite nennt er gerade im selben Vers, wenn wir Barmherzigkeit oder weil wir Barmherzigkeit empfangen haben. Wir sind durch lauter Barmherzigkeit in die Gemeinschaft Gottes gerufen worden und es ist seine pure Barmherzigkeit, dass wir immer noch dabei sind. Er hat uns bewahrt. Petrus sagt, 1. Petrus 1, Vers 5, wir werden bewahrt zum ewigen Leben durch den Glauben. Wenn die Schrift das so formuliert, dann meint sie, dass es Gott ist, der es schafft und wir brauchen ihm nur zu vertrauen, dass er es tun wird. Also es ist reine Barmherzigkeit, dass wir noch da sind, an ihn glauben dürfen und dass wir immer noch auf dem Weg zum ewigen Leben sind. Ein dritter Faktor, der dem Apostel Mut macht, ist die Durchsichtigkeit seines eigenen Lebens. Er hat dafür gesorgt, dass in seinem Leben nichts zu verbergen ist, vor Gott oder vor Menschen. Wäre das nicht so, dann könnte er bald den Mut verlieren, denn dann wäre er ja auf seine eigene Kraft angewiesen. Gott könnte ihn nicht gebrauchen. Und dann müsste er selbst dazu sehen, wie er zurechtkäme im Dienst des Evangeliums. Und es sind nur zu viele Reich Gottes Arbeiter, die diesen Weg gehen, die etwas in ihrem Leben haben, das sie zu verheimlichen haben. Und früher oder später wirkt das sich aus zu einem Stolperstein, der sie zu Fall bringt. Paulus hat einmal eine Entscheidung getroffen, dem allem habe ich abgesagt. Und wenn dem so ist, dann braucht er nicht den Mut zu verlieren, dann darf er ganz Gott vertrauen, dass er ihn bewahren wird und dass er den Mut nicht verlieren muss. Als viertes haben wir in den Versen 4 bis 6, Anfang Vers 6, eine Aussage des Apostels, die ebenfalls dazu beiträgt, dass er oder auch wir den Mut nicht verlieren müssen, dass wir getrost unseres Weges weitergehen dürfen als treue Zeugen des Evangeliums. Wir verkünden Christus Jesus, nicht uns selbst. Wir stellen nicht uns selbst in den Vordergrund, alleine Jesus Christus. Und das ist ein Faktor, der dazu beiträgt, dass wir immer ermutigt sein dürfen. Denn Jesus ist ein Thema, das es sich lohnt, weiterzusagen. Als fünftes spricht er in den Versen 6 bis 12, und das war unser Hauptthema gestern Abend. Ende Vers 6 bis Vers 12 spricht er davon, dass wir wissen um Gottes Ziel. Wir wissen um Gottes Ziel und Weg mit uns. Gott hat uns nicht ganz im Dunkeln gelassen über unsere Umstände. Die Einzelnen können wir manchmal in Frage stellen. Und wir fragen, warum ist dieses jetzt passiert? Das ist eine gute Frage eigentlich. Interessant ist, dass das ganz spontan unter uns Menschen aufkommt. Ich weiß nicht, ob es einen Menschen gibt, der diese Frage nicht stellen würde. Aber die zeigt, dass es so allgemein ist, zeigt, dass wir denkende Menschen sind. Dass wir Menschen sind, die in Form von Ursache und Wirkung denken. So hat Gott die Welt aufgebaut. Es gibt eine Ursache, einen Stoß, einen Impuls, eine Entscheidung. Und dieses hat jetzt seine Auswirkung, seine Folge. Ursache, Wirkung oder Folge. Das ganze Leben spielt sich in dieser Abwechslung ab. Und zudem glauben wir, dass diese Reihenfolge von Ursache und Wirkung sinnvoll sein soll. So sind wir gebaut, aus der Hand Gottes gekommen, dass wir der Auffassung sind, das Leben, in dem wir uns befinden, die Welt, in der wir uns befinden, müsste sinnvoll sein. Was heißt das? Was ist Sinn? Was heißt es, wenn etwas zum Guten dazu beitragen soll? Nun, das ist eine nicht einfache Frage. Einmal heißt das, dass gewisse Dinge zusammenhängend sind. nicht einfach so wie Brocken im Raum stehen. Es muss irgendwie eine Ursache gehabt haben und eine vernünftige Folge gewesen sein. Und wenn uns jetzt etwas passiert, ein Unfall, dann fragen wir, damit wir den Sinn bekommen, die Zusammenhänge erfahren, denn wir meinen, das Leben besteht nicht einfach so aus Einzelteilen, sondern aus Zusammenhängen per Ursache und Wirkung. Und dann fragen wir uns, woher kam das, dass dieses jetzt mir passiert ist, dass ich jetzt Krebs habe oder was immer es ist? Und wozu soll es dienen? Ist das etwas Gutes? Ist das etwas Sinnvolles? Es gibt schon seit einigen Jahren, vielen Jahren eigentlich schon, die Philosophie in der Welt, bei den Denkern dieser Welt, die meinen, die haben Gott verlassen und deshalb kommen sie auf diese Ideen. Die meinen, dass das Leben sinnlos ist. Und sie kommen auf diese Theorie, trotz dessen, dass sie denkende Menschen sind, vernünftige Leute, aber sie kommen zu diesem unlogischen Schluss, dass das Leben sinnlos wäre, weil sie das Wort Gottes über die Ursprünge des Lebens und der Welt verlassen haben. Wenn nämlich alles aus dem Nichts kommt oder aus einem sogenannten Knall, über den man sich wiederum nicht Rechenschaft geben kann, woher kam denn der? Und woher kam das, das nun aus diesem Knall hervorkommen sollte? Man gibt sich nicht Rechenschaft darüber. Das heißt, alles ist Zufall. Aber nachdem man das sagt, sagt man, es entwickelt sich aber doch zum Höheren, also doch zum Sinnvollen. Die zwei passen nicht zueinander. Sie können nicht einen zufälligen Ursprung haben, einen sinnlosen Ursprung und eine sinnvolle Entwicklung haben. Ursache und Wirkung müssen einander entsprechen. Und nur die Menschen, die um einen sinnvollen Anfang der Geschichte und des Lebens kennen, vom Wort Gottes her, die sind imstande, von sich selbst etwas zu halten, das sinnvoll wäre. Aber unsere Kultur hat sich jetzt aufgrund dieser sinnlosen Theorie entwickelt, sodass die meisten Menschen einfach so dahin leben, ohne Zusammenhang. Einfach in den nächsten Augenblick hinein, in den nächsten Tag, in das nächste Jahr. Wir haben kurzsichtige Pläne im Leben Einzelner und wir haben kurzsichtige Pläne in der Politik. Man hat uns, wissende Leute, haben uns daran erinnert, dass Staatsmänner, die nur für kurze Zeit im Amt sind, nicht die Gelegenheit haben, viele Jahre im Voraus zu planen. Denn sie wissen nicht, ob sie noch nach 2, 3, 4 Jahren immer noch im Amt sind. Wenn sie sich also im Amt halten wollen, dann müssen sie kurzfristige Pläne machen, die sie noch nach 4 Jahren etwa immer noch im Amt halten können, wenn möglich. Das wiederum führt dazu, dass wir kurzsichtige Politik haben. Und seit langem haben wir schon die Staatsmänner verloren unter uns. Es gibt kaum, wenn überhaupt, richtige Staatsmänner, die einfach für das Recht als solches einstehen und dieses über lange Strecken hindurch und über lange Flächen geografisch hindurch. Das sind Staatsmänner. Gott hat uns informiert. Und wir sind imstande, darf ich sagen, staatsmännisch zu denken. Das heißt global, geschichtlich global, Wir sind informiert. Der einfachste Christ, der seine Bibel liest, der weiß, woher wir kamen. Der kann uns erzählen, wie die Welt entstand. Der kann uns etwas erzählen über die Geschichte der Menschheit, über die Geschichte eines Volkes, das für alle Menschen ein Zeuge sein sollte. Der kann uns etwas sagen über die größte und die wichtigste Persönlichkeit in der ganzen Geschichte, die Jesus Christus hieß. Und er weiß auch, wohin die Geschichte läuft. Der einfachste Christ kann uns das erzählen. Das steht oben auf den Blättern geschrieben. Das braucht gar nicht lange Zeit, um das herauszukriegen. Vieles liegt unter der Oberfläche, aber dieses nicht. Jeder von uns ist informiert. Und so dürfen wir Kopf hochhaltend durch jeden Tag gehen, weil wir die lange Sicht haben, nach hinten und nach vorn. Wir wissen, woher wir kommen. Wir wissen, was jetzt passiert, trotz dessen, dass wir nicht alles verstehen können. Und wir wissen, wo es hingeht. Und wir sind nicht angewiesen darauf, dass wir persönlich noch lange da sind. Wir wissen, dass die Geschichte in der Hand eines anderen ist. Und wenn ich vom Platz geräumt werde, dann wird der Herr schon einen jemanden finden, der seine Arbeit, sein Werk fortführt. Und so sind wir nicht selbstsüchtig, suchen nicht unsere eigene Ehre, sondern rühmen den, der alles in der Hand hat und richtig führt zu seinem Ziel. Das ist, was Paulus uns mitteilt. Das ist der ganze Hintergrund eines solchen Textes. Hinter diesem Hintergrund, oder auf diesem Hintergrund besser, werden wir nun fertig mit einzelnen Vorkommnissen, Geschehnissen, Ereignissen. Ob das ein kleiner Unfall ist, ich bin gestolpert, ich habe meine Brille verloren, den Stift oder was immer es ist, oder ob ich einen Schreibfehler gemacht habe, oder ob jemand gestorben ist, das kann eine kleine Sache, eine große Sache sein. Das braucht uns nicht aus der Fassung zu bringen. Das braucht uns gar nicht umzuhauen oder umzukippen. Nein, in der Zuversicht dürfen wir Schritt für Schritt mit dem Herrn Jesus gehen, Moment für Moment. Aber dazu ist es wichtig, dass jeder von uns immer in der Gemeinschaft mit dem Herrn bleibt. Wie Jesus sagte, dass sein Wort, seine Worte in unserem Gedächtnis sind, weil wir sie gelesen haben bzw. auswendig gelernt haben, und dass wir im Gespräch bleiben mit ihm über alles. Menschen, die für Gott etwas bedeuteten, waren solche Leute. Spurgeon zum Beispiel, der sagt es ganz praktisch. Man wird wohl nicht andauernd beten. Das ist auch nicht, was Jesus meint oder Paulus, wenn er sagt, betet unter Unterlass. Aber es werden wohl doch kaum 15 Minuten vorbeigehen, bevor man wieder betet. Ist das nicht praktisch? Wenn du da sitzt, ich hoffe, dass die Stunde oder anderthalb Stunden nicht vorbeigehen, bevor du betest. Bete jetzt für mich. Bete für dich, dass der Heilige Geist Raum hat in deinem Leben, dass das Wort Gottes Raum gewinnt in deinem Innern. Bete für die Kinder, die Jugendlichen, die anderen ringsumher, während ich spreche, das kannst du. Und du kannst immer noch aufpassen, das ist alles möglich. Also, der Apostel Paulus hat seine persönliche Verantwortung wahrgenommen und sein Leben ist durchsichtig geworden. Und andererseits weiter, er weiß um die Bedeutung seines Weges, den Gott mit ihm geht. Und er weiß auch um das Ziel, wohin es geht. Alles dient zum Besten. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Kraft sei Gottes und nicht von uns. Und heute Abend kommen wir zu einem sechsten Gedanken, das heißt zu einem sechsten Faktor oder zu einem sechsten, das die Rolle hat, uns den Mut zu bewahren, damit wir nicht den Mut sinken lassen müssen. Und hier geht es um die Verse 13 bis Vers 13. Das ist nur der Vers 13. Mit Vers 14 haben wir eigentlich schon einen neuen Gedanken. Aber ich lese Vers 13. Da wir denselben Geist des Glaubens haben, nachdem das geschrieben ist, ich glaubte, darum redete ich, glauben auch wir und darum reden wir. Dreierlei hält der Apostel Paulus für dasselbe. Da wir denselben Geist haben, das heißt den Heiligen Geist, nicht sein eigener Geist, das ist er. Er ist sein Geist. Aber er hat dazu, zu seinem Geist, noch einen anderen. Und er hat Wohnung aufgenommen in ihm, in seinem Geist. Und das ist Gott, der Geist. Der Heilige Geist, der Gott ist. Der von Jesus und dem Vater gesandt wurde, um uns jetzt zu begleiten, seitdem wir Jesus gefunden haben als unseren Heiland, um uns zu begleiten nach Epheser 1, den Versen 13 und 14, bis wir das ewige Ziel erlangen. Und wir haben denselben Geist, sagt Paulus. Und das erweckt dann die Frage, derselbe als wer oder was? Hier ist ein Vergleich. Welchen Geist hatte jemand anders, sodass Paulus sagen kann, ich habe oder wir haben denselben. Nun, hier müssen wir ein bisschen weiter zurück in den Text hineindenken. Unmittelbar zuvor ist nicht von diesem Geist die Rede. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann müssen wir darauf gefasst sein, dass der Schreiber, dessen Worte wir gerade lesen, möglicherweise einen langen Atem hatte, länger als wir ihn haben. Wir wollen gern mit kurzen Sätzen umgehen. Wir sind so kurzlebig. Wir wollen alles schnell haben. Aber die Männer, die die Heilige Schrift schrieben, die haben sich viel Zeit genommen, zu denken, zu überlegen, zu schreiben. Und die erwarten von uns als Lesern, dass auch wir uns Zeit nehmen, zu überdenken, wahrzunehmen, was sie geschrieben haben. Also vom Geist Gottes hatte er geschrieben in Kapitel 3. Und dort hatte er von Mose gesprochen. Von Mose, der in der Gegenwart Gottes gewesen war. Und so wie Mose in der Gegenwart Gottes lebte, sagt Paulus, so dürfen auch wir als Kinder Gottes, alle, nicht nur ein Prophet, sondern wir alle in diesem Fall. Jeder Christ ist da zu einem Propheten geworden und er hat den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist erhält die Person Jesu in seinem Leben, in der Begegnung mit dem Wort Gottes, wo beide, der Heilige Geist und der Herr Jesus, zu Hause sind. Dort ist das Bild von Jesus und dort ist der Geist, der dieses Bild mir belebt. Und Paulus sagt im letzten Kapitel, im letzten Vers von Kapitel 3, wenn wir uns dieses Bild ansehen, das bessere Wort dort ist, wenn wir in einen Spiegel schauen, die bessere Übersetzung, dann werden auch wir widerspiegeln, aber erst müssen wir hineinschauen. Hineinschauen in das Gesicht unseres Herrn Jesus, wie Mose in das Gesicht Gottes hineinschaute. Und so verwandelt wurde. Und erst dann konnte er widerspiegeln. Und denselben Prozess, den erfahren wir. Wir schauen in das Angesicht Jesu, das wir im Wort Gottes finden. Und dann sagt Paulus, ist der Heilige Geist dabei, um uns zu verwandeln in die Herrlichkeit dieses Bildes. Und wir haben jetzt denselben Geist wie Mose und die anderen Propheten des Alten Testamentes. Das Wort, das er jetzt gleich zitiert, das kommt nicht von Mose, sondern von einem Psalmist. Und der sagte, Ich glaubte, darum redete ich. Und das sagte er durch den Heiligen Geist. Und Paulus sagt, wir haben jetzt denselben Geist, nicht nur wie Mose, sondern auch wie David und andere alttestamentlichen Schreiber. Und wir dürfen auch so sagen wie sie, ich glaubte, darum rede ich. Es geht also nicht nur um denselben Geist, sondern auch um denselben Glauben. Das ist das Zweite. Mose und David und die alttestamentlichen Zeugen Gottes waren Menschen des Glaubens. Wir haben eine lange Liste von ihnen in Hebräer Kapitel 11. Dieser Glaube wurde geweckt und gefördert durch Gottes Geist in ihrem Leben. Und es ist dieser Geist, der jetzt ausgegossen ist in dieser Welt, in unseren Herzen, und der bei uns Glauben weckt und fördert. Und wenn wir über das Wort Gottes diesem Geist Raum geben, dann wird unser Glaube erstarken, zunehmen. Und dann werden auch wir sagen können, was sie sagten. Und da kommen wir zum dritten selben. Paulus sagt, wir haben denselben Geist und er behauptet, wir hätten denselben Glauben und dann dürfen auch wir sprechen wie die anderen sprachen. Das heißt, wir haben denselben Freimut, wir haben denselben Mut durch den Glauben, der durch den Geist kam. Der Geist gibt Glauben und der Glaube lässt uns zur Freimütigkeit kommen in unserer Begegnung mit denen, die Jesus brauchen. Denn Paulus spricht ja hier vom Zeugnis, das wir weitergeben in dieser dunklen Welt. Wir haben also Freimütigkeit als Zeugen, weil wir auf Jesus vertrauen. Und dieses Vertrauen kommt aus dem Wort Gottes durch den Heiligen Geist. Und dann brauchen wir nicht den Mut sinken zu lassen, wenn dieses der Weg ist, die Gewohnheit ist in unserem Leben. Aber Geschwister, wenn wir das nicht kennen, dann soll es uns nicht Wunder nehmen, wenn wir immer wieder mutlos werden und ratlos werden. Hier ist der Weg zur Bewahrung. In diesem Text und in ähnlichen Texten geben wir dem Wort Gottes Raum, welches der Heilige Geist Raum verschaffen will. Geben wir dem Glauben freien Lauf, vertrauen wir ohne Hindernis, ohne Zweifel. Wollen wir von ganzem Herzen wie ein Kind auf den Herrn Jesus vertrauen? Seine Botschaft ist die richtige, seine Führung ist die richtige. Und seine Führungen in Bezug auf Menschen, denen wir begegnen, sind richtig. Und da brauchen wir nicht mutlos zu werden, sondern dürfen freudig vorangehen, auch wenn nicht jeder das annimmt, was wir sagen. Anecken werden wir schon, Ablehnung werden wir schon erfahren. Aber gerade auch in solchen Schwierigkeiten brauchen wir nicht den Mut zu verlieren. Wir kommen zu Vers 14. Und mit Vers 14 haben wir ein siebentes, das dazu beitragen kann, dass wir ermutigt bleiben können. Es ist der rechte Ausblick. Und hiermit befasst der Apostel sich etwas ausführender in den Versen 4, 14 bis 5, 8. Das heißt, bis zum Ende dieses Abschnittes ist das jetzt sein Thema. Er denkt jetzt an unsere Zukunft. Er hat sie schon erwähnt vorher, aber jetzt bleibt er bei diesem Thema stehen. Und er will uns das einprägen und uns dazu verhelfen, den rechten Ausblick zu bekommen und zu wahren. In Vers 14 bis Vers 16 sagt er, wir wissen, er wird uns auferwecken. Diese drei Verse sind der Auferweckung gewidmet. Der Gedanke an unsere künftige Auferweckung trägt dazu bei, dass wir mutig sein dürfen. Das heißt, wir wissen um den Tod, um die Gefahren, die zum Tode führen können, aber wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Tod. Das kann uns nur Vorteile bringen. Und früher oder später kommen wir wieder zum Leben. Und was wir übrigens noch wissen dürfen, das steht jetzt nicht in diesem Text, aber was wir noch wissen dürfen, ist dieses, dass inzwischen, zwischen Tod und Auferstehung, wir sehr gut aufgehoben sind. Den Philippern schreibt er, es ist schön, beim Herrn zu sein, abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Was könnte Besseres sein? Manche Christen denken, ja, sterben, da geht man zum Herrn, aber bitte noch nicht zu früh. Ja, das ist in uns. Wir wollen noch nicht zu früh sterben. Auch Paulus will nicht zu früh sterben. Er hat noch viel zu tun. Und er möchte den Philippern einen Dienst erweisen, zum guten Dienen. Aber es ist so, wir sind zwischen diesen beiden hin und her geworfen manchmal. Und je älter man wird, je mehr kann es sein, dass wir doch bereit sind, aus diesem Leben zu scheiden, wie Abraham, man wird des Lebens satt. Nun, zur Auferweckung. Lesen wir diese Verse, 14 bis 16 Anfang. Da wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckte, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch darstellen wird. Denn alles ist euretwegen, damit die Gnade, überreich geworden durch die Mehrheit, Dank überströmen lasse zur Verherrlichung Gottes. Darum ermatten wir nicht. Darum werden wir nicht mutlos. Bleiben wir ermutigt. Warum? Weil Gott uns auferwecken wird. Das ist ein Grund zur Ermutigung. Was sagt er nun über diese Auferweckung? Nun, er beginnt mit Gott. Er sagt, es ist der, der den Herrn Jesus auferweckte. Das war Gott. Natürlich sagt die Heilige Schrift, dass die ganze Dreieinigkeit an der Auferweckung Jesu beteiligt war. Der Heilige Geist, Gott der Vater und sogar Jesus selbst. Das sagt er in Johannes 10. Aber die Schrift sagt auch immer wieder, dass es Gott war, der ihn von den Toten auferweckte. Und das steht hier. Aber Paulus sagt, gebraucht nicht das Wort Gott, sondern er verbindet jetzt unsere Auferweckung mit der Auferweckung von Jesus. Und der, der den Herrn Jesus auferweckte, der wird auch uns auferwecken. Warum? Weil wir ihm gehören. Wenn wir Jesus als unseren Herrn und Heiland haben, dann ist sein Leben mein Leben. Dann ist sein Tod mein Tod. Dann ist seine Auferstehung meine Auferstehung. Dann ist seine Himmelfahrt meine Himmelfahrt. Seine Geschichte meine Geschichte. Wir sind eins geworden. Nicht so, dass ich Gott würde, sondern verknüpft, verwachsen, sagt Paulus in Römer Kapitel 6. Wir sind wie ein Zweig am Weinstock, verwachsen mit ihm und teilen sein Leben, seine Geschichte. Wir haben lange Jahre in der Schweiz gewohnt, fast 30 Jahre hatten wir dort die Genehmigung zu wohnen. Und es kam natürlich die Frage auf uns, ob wir Schweizer Bürger werden wollten. Aber das ist nie so weit gekommen. Was geschieht, wenn man Schweizer Bürger wird? Nun, dazu gehört schon einiges. Man sollte zum Beispiel sich interessieren für die Schweiz. Danach wird man gefragt, warum wollen Sie Schweizer Bürger werden und so weiter. Wissen Sie etwas über die Schweiz? Es findet ein Interview statt. Und dann muss man schon sein Interesse am Land und seine Kenntnisse aufweisen können. Und wenn ich jetzt tatsächlich Schweizer Bürger geworden wäre, dann hätte ich auch, wie andere Schweizer, sagen können, wenn ich zum Beispiel nach Österreich fahren würde und mich dann großtuerisch verhalten wollte. Wisst ihr, dazumal vor Hunderten von Jahren, als ihr Österreicher zu uns kamt in die Schweiz und ihr wolltet euch da groß tun, dann haben wir uns aufgelehnt und wir haben euch besiegt. Wer? Ich? Ich war nicht dabei. Aber ich bin jetzt Schweizer geworden, wenn ich Schweizer Bürger bin. Und dann sage ich wir, Schweizer. Die Geschichte der Schweiz ist meine Geschichte geworden. Ich bin Schweizer. Und wenn ich Kanadier bin, dann ist die kanadische Geschichte meine Geschichte. Und viele von ihnen sind Deutsche geworden. Und jetzt ist die deutsche Geschichte ihre Geschichte. Vielleicht könnt ihr euch nicht damit identifizieren. Aber das gehört dazu, dass man Deutsch ist. Und es gehört dazu, dass die Geschichte Jesu in viel stärkerem Maße unsere Geschichte geworden ist, wenn wir zu ihm gekommen sind. Wir sind nicht nur Bürger des Himmels geworden. Nein, wir sind zur Familie Gottes gekommen. Noch mehr. Wir sind verwachsen mit dem dreieinigen Gott. In ihm, er in uns. In dem Vater, der Vater in uns. Im Sohn, der Sohn in uns. Im Heiligen Geist, der Heilige Geist in uns. Er teilt jetzt, was er hat, mit uns. Und so ist seine Auferweckung meine Auferweckung. Wir wissen, sagt Paulus, wenn wir zu Jesus gehören, dann wird der, der einmal Jesus auferweckt hat, auch uns zur Auferweckung bringen. Und wenn wir das wissen, dann sind wir getröstet. Ich muss gestehen, dass wenn ich so etwas lese, ich dann feststelle, dass mich das wenig bewegt. Und dann bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Irgendetwas muss bei mir nicht in Ordnung sein. Paulus bewegt das. Und warum bewegt mich das nicht? Und dann gehe ich zum Herrn und bitte, bewirke du das in mir, dass mir das etwas bedeutet, dass ich eines Tages auferweckt werden werde, dass ich daraus Hoffnung fasse, dass ich daraus Mut fasse. Lass das bei mir so sein. Der Apostel fährt weiter, auch uns durch Jesus auferwecken wird und zusammen mit euch darstellen wird. Diese Darstellung ist eine interessante Lehre in der Heiligen Schrift. Wir begegnen ihr ebenfalls in Kolosser Kapitel 1. Dort ist ebenfalls von der Darstellung die Rede. Und ich meine, am Ende des Judasbriefs haben wir dasselbe. Wenn Jesus kommt, gibt es eine Darstellung, eine Vorführung. Wir werden als Ankömmlinge, als solche, die an Jesus Christus hier auf Erden glaubten, dort vorgeführt. Und Vater und Sohn und Heiliger Geist werden sich freuen über uns. Und Paulus will sich freuen über die Philipper und andere Christen, die er zum Herrn führen durfte und die sich bewahren ließen, bei denen es sich gelohnt hatte, sie zu ermahnen und zu ermutigen. Und er sagt ihnen, ich will, dass ihr dann dabei seid. Ich will mich freuen, wenn ihr dasteht, wenn ihr vorgeführt werdet als die Kinder im Glauben von Paulus dem Apostel. Jetzt sagt Paulus, wir wissen. Davon ist er überzeugt. Wir wissen, dass Gott uns darstellen wird. In diesem Fall steht er und noch einer oder mehrere den Korinthern gegenüber, denn er sagt, zusammen mit euch. Jetzt müssen wir diese Wir, diese ersten Wir, etwas trennen von den Korinthern. Und da fragen wir, wer hat den Brief geschrieben und zusammen mit wem ließ er grüßen? Und da sind Mitarbeiter, vielleicht Titus, Silas und so weiter, die Mitarbeiter von Paulus, die in Korinth gewesen waren und dort mitgeholfen haben. Titus dürfte auch dazu gehören, denn er war ja einer von denen, der jüngstens dort gewesen war und auf den Paulus gewartet hatte in Mazedonien. Timotheus ist einer von diesen. Wir werden dort eines Tages dargestellt werden. Und jetzt haben wir an euch einen Dienst gehabt. Und dieser Dienst soll dazu führen, dass ihr bewahrt bleibt im Glauben und als Zeugen Jesu Christi euch bewährt habt und dass ihr auch dort eines Tages dargestellt werdet oder vorgeführt werdet, zusammen mit uns, die wir an euch gearbeitet haben. Ihr werdet gleichsam unsere Frucht sein. Und er sagt, wir wissen, dass das so sein wird. Allerdings haben wir hier eine stille Voraussetzung, die wir oft in der Schrift haben. Wenn wir den größeren Zusammenhang erkunden, dann lernen wir, dass im Text etwas mehr steht, als auf der Oberfläche geschrieben steht. Das heißt, wenn Paulus hier sagt, wir wissen, dass Gott uns, nachdem er uns auferweckt hat, zusammen mit euch darstellen wird, dann sagt uns der ganze Zusammenhang des zweiten Korintherbriefes, zusammen mit dem ersten auch, die vorausgesetzt, dass ihr euch von uns bedienen lasst. Und das nimmt er jetzt an, er vertraut darauf. Und wenn dem so ist, dann dürfen wir überzeugt sein, wir werden eines Tages zusammen dort stehen. Gerade diese Hoffnung, bei der bleibt er etwas stehen in Vers 15. Denn alles ist euretwegen, da klingt das schon an, diese stille Voraussetzung. Das heißt, wenn wir uns dem Herrn hingegeben haben, zum Dienst, wenn wir gelitten haben, wenn wir getröstet wurden, 2. Korinther 1, nachdem wir gelitten hatten, wenn wir euch einen Dienst getan haben aufgrund unseres Trostes in unseren Leiden, wenn wir diesen Dienst wahrgenommen haben an euch aus Leiden und Trost, dann wissen wir, dass wir zusammen mit euch dargestellt werden. Das heißt, Paulus erwartet, dass dieser Dienst nicht umsonst sein wird. Und ist er nicht umsonst, dann darf er ihnen dieses zusprechen. Ihr dürft auch diese Hoffnung haben und müsst nicht den Mut verlieren. Er wird uns durchbringen. Alles ist euretwegen. Kann auch ich das sagen? Kannst du das sagen? Wo ist deine Aufgabe? Weißt du das? Wenn du Vater bist, dann ist dort deine Aufgabe. Wenn du Ehemann bist, dann bist du der Hirte deiner Frau. Wenn du darüber hinaus Verantwortung hast, dann ist das dein Verantwortungsbereich. Und wenn du diese Verantwortung hast, dann ist es deine Aufgabe, dort ihretwegen, deiner Frau wegen, deiner Kinder wegen, derer wegen, denen du dienst, da zu sein. Wie Paulus in Kapitel 14 des ersten Briefes sagt, wir sollten nicht uns selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, Jesus gefiel nicht sich selbst, sondern litt, um anderen zu dienen. Die Frage ist, wie viel Zeit verbringe ich für mich selbst und wie viel Zeit verbringe ich für den Herrn zugunsten anderer, denen ich zu dienen habe? Paulus kann sagen, ich bin überhaupt da für euch. Und meine Mitarbeiter haben sich ganz dem Herrn hingegeben. Und alles, was sie erleben, ist euretwegen, dass es irgendwie dazu beiträgt, dass sie besser anderen dienen können. Der zweite Korintherbrief stammt aus einer Todesnot, Kapitel 1, Vers 8 und 9. Und dann wurde Paulus fähig, den Korinthern zu dienen mit diesem Brief. Und wenn du und ich den Weg mit dem Herrn, im Weg mit dem Herrn Schritt halten, dann werden auch wir anderen so dienen können. Alles ist euretwegen, damit die Gnade überreich geworden durch die Mehrheit Dank überströmen lasse. Hier ist wieder der Apostel Paulus mit seinen kompakten, zusammengedrängten Sätzen. Alles ist euretwegen, damit, also hier haben wir schon Ursache und Folge, dieses ist dazu da, damit eine entsprechende Wirkung ausgelöst wird. Was ist die Ursache? Alles ist euretwegen. Paulus hat sich hingegeben, dem Herrn und der Seelen in Korinth, damit, was? Damit Gnade überreich werde. Gnade überreich werden? Könntest du das definieren? Wenn wir jetzt eine Besprechung hätten, eine Bibelbesprechung, könnte man das in eigene Worte fassen? Was ist Gnade? Gnade ist der Ausdruck der Liebe. Gnade ist eine Äußerung von Liebe. Gottes Gnade ist ein Ausdruck seiner Liebe. Und zwar seiner Liebe einem Bedürftigen gegenüber, ohne dass er es verdient hätte. Gnade kann die Form von Vergebung annehmen. Sie kann die Form von Hilfe annehmen. Sie kann verschiedene Formen annehmen. Sie ist die Gunst Gottes aus seiner Liebe. Und Paulus hat sich dem Herrn und den Korinthern hingegeben, ihnen zu dienen, damit Gnade reich werde. Ich war einmal an einem Ort und da wurde ich gebeten, zur Jugend zu sprechen. Und das fällt mir manchmal schwer. Und ich wollte zuerst abtasten, auf was lasse ich mich hier ein? Und fragte, habt ihr eine ernste Jugend? Mit anderen Worten, würde es sich lohnen, da zu erscheinen, etwas zu sagen? Oder würden sie vollkommen desinteressiert sein? Und er sagte, nun, es mangelt ja immer besonders an Gehorsam. Oh, oh, da wurde ich schon hellhörig. Geschwister, was erwarten wir von der Jugend? Ist das Erste? Oder sind wir bereit zu geben? Gnade ist die Antwort auf Forderung. Gnade ist die Antwort auf Gesetz. Gnade ist Hilfe. Wir brauchen viel mehr als Gehorsam Gnade. Ihr könnt nicht gehorsam sein. Ihr könnt auch keinen Gehorsam verlangen, wenn keine Gnade da ist. Und wenn die Kinder nichts von Gnade wissen, dann wissen sie auch nichts von Gehorsam. Vor dem ersten Gebot steht noch ein anderes Wort, das nicht ein Gebot ist. Ein Gebot steht in der Begehrungsform. Manchmal sagen wir der Befehlsform, du sollst. Aber bevor Gott sagt, du sollst oder du sollst nicht, sagt er, ich habe getan. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich aus Ägypten geholt. Das Vorwort der 10 Gebote ist die Basis, die Grundlage. Bevor Gott von Adam und Eva Gehorsam fordert, segnet er sie. Das ist das Erste. Nicht, tut nicht das. Erst nachdem er sie mit Leben versehen hat, kann er sagen, jetzt erwarte ich etwas von euch. Aber Gott kommt zu uns nicht als Fordernder. Wenn er kommt, dann ist er ein gebender Gott. Was wir brauchen, ist ein Evangelium der Gnade. Natürlich müssen wir Gesetz predigen, damit das Gewissen geweckt wird. Irgendwo hat das seine Rolle. Das lassen wir nicht außer Acht. Das ist auch jetzt nicht das Thema. Damit wir uns gut verstehen, das Thema ist jetzt Gnade. Und diese Gnade braucht einen größeren Platz in unserem Leben. Von ihr leben wir. Gesetz hat seinen Platz in unserem Leben. Aber Gnade braucht in dem Leben, das wir heute Abend hier repräsentieren, in unserem Leben, in deinem Leben und meinem Leben, sollte die Gnade einen größeren Raum einnehmen. Ich merke das bei mir. Ich tendiere dazu, Forderungen zu stellen. Und wenn ich über andere denke, dann merke ich bei mir ein Du sollst denken. Und wenn der Heilige Geist mich darauf aufmerksam macht, dann bin ich dankbar dafür und tue Buße und dann bitte ich um die Gnade, gnädig zu sein. Erst dann auf diesem Boden kann man einander helfen, weiterzugehen. Paulus will den Korinthern nicht mit dem Gesetz dienen. Das ist längst geschehen. Jetzt will er ihnen mit der Gnade dienen und diese soll überreich werden, überreich. Sie soll fließen. Ich komme viel herum. Und es ist eine so große Freude, immer wieder zu sehen, da, dort, dort ist die Gnade am Werk gewesen. Da leuchtet jemandes Angesicht. Da ist jemandem geholfen worden. Da ist Sieg gewesen. Da ist ein Stück Himmel. Immer wieder leuchten diese hindurch. Und dann freue ich mich darüber. Wollen wir beten, inbrünstig beten, unaufhörlich beten, dass es uns vergönnt sein mag, um uns her in unserem eigenen Leben die Gnade Gottes am Werk zu sehen. Von diesem Gebet weiß der Apostel auch etwas zu sagen. Lesen wir den Vers weiter. Das ist Vers 15 in Kapitel 4. Alles ist euretwegen, damit die Gnade überreich geworden wie? Durch die Mehrheit. Durch die Mehrheit. Was ist das, die Mehrheit? Das ist eine Erinnerung an etwas, das er bereits gesagt hat. Dieses Wort hat er auch schon in Kapitel 2 gesagt. Der Hintergrund ist dieser. In Korinth hat es einige in der Gemeinde, die das Vertrauen in Paulus verloren haben. Nicht, weil Paulus schuld daran war, sondern weil andere sie dazu verleitet hatten. Sie hatten andere Vorstellungen von einem Diener des Herrn. Sie hatten falsche Vorstellungen. Und jetzt war da etwas dazwischen. Nicht zwischen Paulus und ihnen, aber zwischen ihnen und Paulus. Und Paulus schreibt diesen Brief, um diese Brücke zu schlagen zu ihnen, um ihnen zu helfen, damit einerseits die Gemeinschaft zwischen Paulus und diesen aufrechterhalten bleibt und auch die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde Korinth. Deshalb gebraucht er das Wort Mehrheit, denn nicht alle gingen mit. Und als ein Bruder dort bestraft werden musste, gezüchtigt, als ihm die Gemeinschaft entzogen werden musste, dann hatte das seine Folgen und er kam zur Buße. Paulus sagt, da bei diesem Entzug der Gemeinschaft haben nicht alle mitgemacht. Das ist nämlich viel mehr, oder etwas anderes sollte ich besser sagen, als Gemeindeausschluss. So, darf ich das sagen? So, wie man das normalerweise auffasst, kennt die Schrift das nicht. Aber das ist ein Thema für sich. Ich sage das, damit wir den Text richtig verstehen. Was Paulus sagt, ist, dass man diesem Bruder die persönliche Gemeinschaft, die man als Christ mit anderen Christen pflegt, diese hat man ihm entzogen, weil er sich so verhalten hatte wie ein Nichtchrist. Ja, schlimmer noch. Und das hatte seine Wirkung. Die meisten machten mit, einige nicht. Die hielten noch zu ihm. Aber Gott war gnädig gewesen und er hat Buße geschenkt. Und jetzt sagt Paulus, sollt ihr ihm Vergebung zeigen, ihr sollt ihm wohlgesonnen sein, ihn wieder etablieren, damit er nicht untergeht in seinem Leid. Wir sind nämlich angewiesen aufeinander für Trost und Aufrichten. In Kapitel 1, Vers 11, hatte er noch von etwas anderem gesprochen. Auch dort ging es um die Mehrheit der Christen in Korinth. Paulus war in Not gewesen. Er war abwesend von Korinth, nehme ich an. Und er stand einer sicheren, gewissen Not, einer Todesnot gegenüber. Aber er weiß, viele in Korinth haben für ihn gebetet. Wahrscheinlich nicht alle, aber viele. Und dort, glaube ich, gebraucht er dieses Wort, die vielen. Sie haben für ihn gebetet. Und Paulus schreibt, dass er nicht starb, sondern mirakelhaft, wie ein Wunder oder als Wunder, am Leben blieb. Er schreibt das nicht nur seinen eigenen Gebeten zu, sondern er schreibt das auch ihrer Fürbitte zu. Und jetzt gebraucht er diesen selben Gedanken. Er sagt dort in Kapitel 1, jetzt soll der Dank fließen, weil Gott gnädig gewesen ist, er hat mir das Leben wieder geschenkt. Und jetzt dürft ihr, die ihr gebetet habt, danken. Und auch hier soll es so sein. Wenn sie für Paulus gebetet haben und er durfte ihnen eine Hilfe sein, die Gnade wurde überreich in Korinth, dann darf man wieder danken. Wenn Titus Erfolg gehabt hat in seiner Seelsorge, Paulus hatte Titus gesandt, und wenn das seine Frucht gebracht hat, dann darf man wissen, die Gnade Gottes ist reich geworden. Und jetzt erwartet Gott Dank. Und immer noch befürchtet er, dass nicht alle daran teilhaben werden. Denn es sind immer noch solche, die nicht der Gesinnung des Paulus sind. Und so hält er sich zurück und sagt, die Mehrheit. Von der Mehrheit ist Gebet aufgestiegen und deshalb konnte die Gnade fließen. Und jetzt soll, sagt er am Ende von Vers 15, Dank überströmen zur Verherrlichung Gottes. Das ist das Ziel. Deshalb schuf Gott die Welt. Deshalb sandte er seinen Sohn in die Welt. Deshalb schuf er eine Gemeinde. Deshalb tut er alles, damit er die Ehre bekommt. Alle seine Wege sollen dazu dienen, dass er verherrlicht wird. Das soll unser Ziel sein in allem. Danach sollen wir fragen, wenn wir etwas angehen. Dient es zu Gottes größeren Ehre, seiner Verherrlichung? Dank soll überströmen zur Verherrlichung Gottes. In Kapitel 12, Vers 9, wird er wieder von der Gnade sprechen. Und dort aus seinem persönlichen Leben, in seiner persönlichen Erfahrung. Und er wird dort Jesus zitieren, der zu ihm sagt, es genügt dir meine Gnade, an der hast du genug. Das sagt Jesus ihm als Auskunft, nicht als Befehl. Leider wird es so übersetzt, aber es ist kein Befehl. nicht lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist ein Befehl. Wisst ihr, wenn jemand sehr, sehr belastet ist mit Not und Angst und Mühe hat, den nächsten Schritt zu tun, dann braucht er nicht einmal einen guten Befehl. Lies diesen Text oder tu das. Wenn ihr einem Nächsten helfen wollt, versucht die Befehlsform zu vermeiden. Gebraucht die Erzählform. Weißt du was, ich will dir etwas zeigen. Und dann zeigst du ihm einen Vers. Hier steht dieses geschrieben. Auf diese Weise schenkst du ihm etwas. Und er hat nicht den Eindruck, er muss etwas tun. Denn in so einer Not kann der kleinste Strohhalm ihn kaputt machen. Das weiß auch Jesus. Er weiß um die Not des Paulus. Und er sagt nicht, lass dir an meiner Gnade genügen. Er fordert nichts von Paulus, nichts. Er teilt ihm mit. Er schenkt ihm seine Gnade. Er macht nicht aus der Gnade ein Gesetz. Er will Paulus frei machen. Und er sagt ihm, schau einmal, bei mir ist genug Liebe und in dieser Liebe ist Kraft für dich. Ich schenke sie dir. Du darfst tun, was du willst damit. Ich wollte es dir aber mitgeteilt haben. An ihr hast du genug. Und diese Nachricht ist so schön und so wunderbar für Paulus, dass er dann weiterfährt mit unerklärlichen, für uns unerklärlichen Worten. Wenn dem so ist, wenn Gottes Gnade dort, wo ich schwach bin, stark wird, wie Jesus auch hinzugefügt hat, dann will ich mich freuen, wenn ich in Not komme, denn dann wird Gottes Gnade groß. Dann will er nicht mehr mutlos sein. Und dann will er auch den Pfahl im Fleisch weitertragen, hinnehmen. Wenn Gottes Gnade genügt, das ist reiche Gnade. Um diese Gnade wollen wir beten, bitten. Und Gott schenkt sie, er hat sie versprochen. Aber dann wollen wir ihm auch danken, nicht wahr? Diesen Dank wollen wir ihm nicht schuldig bleiben. Und jetzt fügt Paulus hinzu, darum ermatten wir nicht. Anfang Vers 16. Das sollte vielleicht am Ende von Vers 15 stehen. Denn es bezieht sich auf Vers 15. Gott wird uns auferwecken. Gott wird uns darstellen. Und das alles, weil hier auf Erden wir uns vollkommen dem Herrn hingaben, euch hingaben. Wir litten euretwegen, wir wurden getröstet über euch. Wir dienten euch, alles ist euretwegen. Und ihr habt gebetet, ihr habt für uns gebetet, ihr habt füreinander gebetet. Und da ist die Gnade reich geworden. Und jetzt wollen wir ihm danken und Gott verherrlichen und nie mehr mutlos werden. Ich hoffe, dass wir Mut fassen dürfen, wenn wir einen sinkenden Mut hatten. Ich weiß nicht, wie du reingekommen bist. Aber es kann sein, dass du schweren Herzens reingekommen bist. Dann fasse Mut, der Herr Jesus ist da. Er reicht aus, seine Gnade reicht aus. Und bei ihm hast du keinen Mangel. Bleib nur bei ihm. Halte dich an ihn. Sprich mit ihm. Rede zu ihm. Erzähle ihm alles. Direkt von der Leber. So wie es dir ist, sag es ihm. Und er wird dich trösten, er wird dich tragen und er wird dich ans Ziel bringen. Ich denke, wir sollten ihm gerade jetzt dafür danken. Wollen wir ihn anrufen und sagen, was wir möchten, aber wollen wir ihn auch loben und danken, weil er so groß ist, so herrlich ist in seiner Liebe und Gnade. Und wenn etwas nicht von dem Herrn war, was Sie heute Abend hörten, dann wollen wir beten, dass das vergessen wird. Wir sind alle schwache, menschliche Gefäße, korrekturbedürftig. So, jetzt wollen wir aufstehen zum Gebet.